Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
Bei carnivoro.eu gibt es jetzt 10% auf deinen Einkauf mit dem Code Carnitaria. Carnivoro bietet Supplemente rund um die carnivore Ernährung, wie zum Beispiel getrocknete Innereienkapseln. Leber ist das nährstoffdichteste Lebensmittel mit vielen Vitaminen und Mineralien. Wenn es dir schwerfällt, Innereien zu essen, dann ist Beef Liver von Carnivoro eine gute Ergänzung. Oder wem es zu aufwendig ist, Knochenbrühe selbst herzustellen, der kann das Bone Broth Pulver in Wasser einrühren. Magnesiumglycinat ist eine gute Wahl, wenn man zu Krämpfen neigt, und gleichzeitig beeinflusst es nicht die Verdauung. Gallensäurepulver unterstützt zu Beginn die Fettverdauung. Demnächst gibt es auch Elektrolyte von Carnivoro. Sichere dir jetzt mit dem Code Carnitaria 10% auf deinen ersten Einkauf. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Robby Brandl zu Besuch. Er ist NLP-Trainer. Was das ist, werdet ihr bald erfahren. Und natürlich ist er auch Carnivore seit fast 2 Jahren. Ja, und ich bin gespannt. NLP-Trainer heißt nämlich, es geht jetzt hier auch ein bisschen um die Psyche. Aber zunächst wäre es schön, wenn du deinen Weg einfach zu Carnivore vorstellen würdest, Robby. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön, Andrea. Bin auch ganz happy, dass ich euch entdeckt habe. Denn bisher habe ich mich meistens auf den englischen YouTube-Seiten herumgetrieben, um zu schauen und mich selbst zu vergewissern. Und da sind wir eigentlich auch schon bei einem Thema der Psyche, nämlich, dass man ja allein gegen die Welt sozusagen für sich ist. Und da sind die Gemeinschaften natürlich klasse. Aber lass uns mal anfangen kurz mit meiner Geschichte. Ich versuche die ersten Sachen ein bisschen schneller zu machen, aber als Kind zum Beispiel war ich ein Schokoladenstaubsauger. Also diese industriellen Staubsauger, ne, die einen ganzen Teppich gleich mit raussaugen können, so auf die Art. Und meine Mutter ist ausgebildete Konditorin und die macht halt saugute Kuchen. Da ist es natürlich auch schwer, da das Ganze nicht von vornherein abzulehnen. Gell? Also als Kind war das so. Später als Jugendlicher bin ich tatsächlich oft nachts aus dem Schlaf aufgewacht, weil ich hungrig war. Also dieses andauernd essen müssen, alle 2 Stunden oder so, oder wenn es mal gut war, waren es mal 3 Stunden. Das hat mich eigentlich schon durch den größten Teil meiner Kindheit und meiner Jugend irgendwie begleitet. Und für mich war das immer absolut unvorstellbar, wenn irgendeiner von Fasten erzählt hat. Das geht doch gar nicht. Ich meine, ich wach nachts auf, morgens das Erste, wenn ich aufwache, ist, ich muss was essen. Das kann doch gar nicht richtig sein. Wie kann man denn da fasten? Das geht doch gar nicht. Ja, das ist ja Quälerei. Also damit ging es los. Und als ich dann längere Zeit im Ausland war, so über 25 Jahre, war ich da erstmal Gastarbeiter rundherum in Europa, habe viele verschiedene Diäten kennengelernt, fand ich sehr spannend. Ernährungsweisen kennengelernt, und ja, unter anderem ist es mir in der Dominikanischen Republik passiert, dass ich da eine Fischvergiftung hatte. In der gleichen Nacht sind 30 Leute tatsächlich mit schweren Vergiftungen ins Krankenhaus, oder sofern sie transportfähig waren. Ich war nicht transportfähig, ich wurde einfach festgeschnallt am Bett, weil ich wie so ein Epileptiker um mich geschlagen habe, völlig unkontrolliert. Und die Fische haben halt Blaualgen gefressen. Und das sieht man am Fleisch nicht. Man schmeckt es auch nicht. Man sieht es am Gedärm. Aber diese Fische waren tiefgefroren. Und weil die Touristen hatten alles weggegessen, ne? War nichts mehr übrig. Und dann haben halt die Restaurantbesitzer haben halt dann einfach gesagt, ach komm, da kommt einer, der hat einen Kühlwagen, nehmen wir den Fisch und so weiter. Und du merkst es dann halt erst ein paar Stunden später und dann ist es schon zu spät. Und ich hatte richtig Glück, denn ich habe in einem Gemeinschaftsgebäude gewohnt mit anderen Winzerflehrern. Und die haben das mitgekriegt in der Nacht, dass ich da die Badezimmertür erschlage. Und die Freundin von meinem Kollegen, die war halt tatsächlich auch Krankenschwester und hat sofort alles Mögliche unternommen, um mich da ruhig zu kriegen, damit ich da nicht noch mehr Probleme habe. Und ja, dann kam die Ärztin, dann haben sie mir einen Tropf hingehängt. Und es war dann sehr spannend. Ich will das nicht zu lang ausbreiten, aber das war ein Moment, der sehr einschneidend war, denn ab da konnte ich überhaupt kein tierisches Eiweiß vertragen für eine ganze Weile. Und ja, von irgendwas muss man ja leben. Und das Erste, was tatsächlich drin geblieben ist, das war Gemüse und Obst, vor allem Obst. Also war ich erstmal sehr obstlastig mit etwas Gemüse dabei. Habe mich auf die Art 4 Monate lang ernähren müssen. Es ging gar nicht anders. So im letzten Monat kamen halt noch Nudeln dazu, also ja, Kohlenhydrate und Kartoffeln und solche Sachen. Aber ich habe gemerkt, egal wie hungrig ich war und wie viel ich gegessen habe, ich habe trotzdem körperlich sehr stark abgebaut. Ich habe meine Kraft verloren. Ich wollte ja weiter Unterricht machen, Windsurfunterricht, und habe immer mehr Kraft verloren und habe gemerkt, okay, das so geht's nicht weiter. Gott sei Dank, ab dem 5. Monat konnte ich dann wieder Fleisch und Eier essen. Erst Eier, dann auch Fleisch. Und es hat fast ein Jahr gedauert, bis ich tatsächlich endlich wieder auch Fisch essen konnte und Meeresfrüchte. Also das war schon ziemlich dramatisch für mich. Und da habe ich dann auch erstmal gemerkt, wie wichtig Eiweiß ist und wie wichtig Fett ist. Aber das war mir so im Hinterkopf, ne? Man denkt sich dann nichts dabei, man isst dann halt ganz normal weiter, wie man es gewohnt ist, was man halt so kennt. Und ja, durch die viele Belastung als Windsurflehrer so auf der Wirbelsäule hatte ich halt dann auch relativ häufig so im Lendenwirbelbereich hatte ich dann so ein bisschen Schmerzen. Und habe gedacht, das sei ausschließlich mechanischer Natur. Und als ich dann wieder, 2008 bin ich wieder zurückgekommen nach Deutschland. Und als ich dann da wieder hier war, da gab es halt sehr viel Sitzen. Und es gab natürlich wieder diese ganzen Kuchen und die Leckereien und Nutella und ja, das ganze Zeug, was ich so viele Jahre nicht gehabt habe. Und da freut sich natürlich das Kind in mir, hat sich dann da gefreut. Und dann habe ich natürlich losgeschlemmt. Und das ist dann oftmals tatsächlich zu so einer Art Frustessen geworden. Denn mir hat tatsächlich dieses tägliche stundenlange draußen an der Luft hat mir gefehlt. Aber ich musste ja von irgendwas arbeiten, kam mit 20 Euro zurück nach Deutschland. Das ist jetzt nicht gerade eine gute Basis, um loszulegen. Und das heißt, da gab es halt dann andere Prioritäten. Und das war der erste große Fehler, die anderen Prioritäten. Also dann hat man dieses Frustessen und dann wird dieses Frustessen zu einem Belohnungsessen. Man belohnt sich selber, ne? Und ja, natürlich war natürlich auch Fisch und Fleisch und all sowas dabei, aber ich habe immer mehr zugenommen. Ich glaube, das Höchste, wenn ich mich richtig erinnere, das war so 2019 hatte ich 217 Kilo.
Da
Bei
musst
1,
du,
bei 1,80, bei 1,80 Größe.
ja, du, da musst du uns ein Davor- und Danach-Bild schicken.
Nee, hab ich nicht. In der Zeit wollte ich mich auch gar nicht wirklich im Spiegel sehen. Hat mir nicht so gut gefallen. Und ja, dann war ich dann auch bei so einer Untersuchung und meine Hausärztin, die hat dann festgestellt, ah ja, die Leber, die sieht aus nach Fettleber. Da müsste man was tun. Die Nieren scheinen auch belastet, die Drüse hier ist ein bisschen angeschwollen und so weiter. Und dann hat sie mich halt zu allen möglichen Leuten geschickt, die da ihre Institute haben. Und war recht lustig. Ich dahin und das hat auch gut funktioniert, aber ich habe die Ergebnisse heute noch nicht. Genau. Dein Blick sagt das ganz genau. Ich habe sie heute noch nicht. Ich bin da, das war so ein Ärztezentrum im Osten von München, also nicht in München selbst, sondern östlich von München. Ich bin da mehrfach hin. Ich weiß nicht, wie oft, 10 Tage lang immer wieder, jeden Tag ein paar Mal versucht anzurufen. Angeblich gibt es dann da auf der Webseite einen Code, mit dem man da rein kann und da kann man seine Ergebnisse sehen. Aber das hat nicht geklappt. Und dann habe ich gedacht, ach, ich mache einfach einen neuen Termin. Ich gehe einfach nochmal hin und mache einen neuen Termin. Aber nein, sie haben keinen Termin, da kann ich jetzt mich nicht um sie kümmern. Und dann habe ich gedacht, was sind das für Ärzte? Da muss ich woanders schauen. Also Dr. YouTube hat mich dann aufgeklärt. Ja. Ich bin dann also auf die ketogene Ernährung gekommen und das hat total gut geholfen. Das hat total gut geholfen, weil ich habe wirklich relativ schnell abgenommen und ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Ich hatte einen Haufen Energie, also das war schon so ein bisschen der richtige Weg. Ich sage aber so ein bisschen, denn ketogene Ernährung hat für mich zwei große Tücken gehabt. Wenn wir Zeit haben, kommen wir auf die eine davon später nochmal, nämlich ich bin auch eher so ein Suchttyp. Da gibt es ja die Leute, die mäßigen können, ja, also ist für absolut unvorstellbar. Die haben eine Tafel Schokolade vor sich und nehmen ein Stückchen und sind damit happy. Es geht einfach nicht. Die ganze Welt weiß doch, wenn du eine Schokolade aufmachst, dass die sofort verdirbt, gell? Du musst du sofort ganz komplett essen. Das geht gar nicht anders. Naja, jedenfalls. Für mich war das Problem an der ketogenen Ernährung, dass es halt Keto-Produkte gibt. Ja, jetzt mittlerweile habe ich gesehen, machen sie ja sogar oder sind dabei, Keto-Chips und Keto-Kartoffeln zu züchten und was weiß ich, was alles die, also völlig verrückt. Und eines der großen Probleme ist, es wird einem vorgegaukelt, man könnte Brot essen. Und wenn du ein Suchttyp bist, dann musst du einfach den Schnitt machen und musst sagen, hey, nee, ich muss mich einfach anders ernähren. Ich kann nicht ein Keto-Brot, selbst wenn es nicht das gleiche ist, ja, selbst wenn da kein Getreide drin ist, ich kann nicht ein Keto-Brot machen, weil im Kopf ist die Verbindung zur Vergangenheit immer noch da und dann ist der Schritt, um rauszukommen, rauszufallen aus der ketogenen Ernährung, der ist dann winzig klein. Ja.
Ja.
Viele sagen, viele, ja, genau.
Ja,
Viele
ich kann das
sagen,
nachvollziehen.
ja.
Genau. Ich habe auch dieses Abendbrot, ne?
Ja, genau.
Das habe ich auch verschlungen in der zu der ketogenen Ernährungszeit. Und wenn du das natürlich in Unmengen isst, dann bist du
Ja.
wieder aus der Ketose raus. Und
Es,
ganz abgesehen von den ganzen Saatenölen, die da drin sind, ne?
ja, das ist wirklich, das ist also, wenn man mal gar nicht über die ganzen Gifte spricht, einfach nur der psychische Aspekt, dass man glaubt, das wäre, dadurch ist es ein kleiner Schritt und dann ist es ja nicht anders als das, was ich sonst esse und das ist doch dann ganz harmlos, dann kann ich doch mich ketogen ernähren. Ich halte das für gefährlich bei all denen, die so wie ich Schwierigkeiten haben bei der Mäßigung. Ich habe da auch mal recherchiert, aber es gibt noch keine eindeutigen Hinweise darüber, ob das tatsächlich was Anerzogenes ist oder ob das etwas Angeborenes ist. Angeblich sei das tatsächlich angeboren. Und das heißt, die Menschen, die so gestrickt sind, die haben halt Schwierigkeiten, sich zu mäßigen. Ganz oder gar nicht ist die Devise. Ja, also das ging sehr gut, bis der Juni kam. Und im Juni kommen die Johannisbeeren. Und meine Mutter hat nicht nur fantastische Kuchen, sondern sie hat auch einen gewaltigen Busch mit Johannisbeeren. Ja, und ich bin da nicht ständig. Also da mal eben so ein paar mitzunehmen, das macht ja keinen Sinn. Also nimmst natürlich, was weiß ich, 2 Kilo mit, ne? Und dann gehen die natürlich kaputt. Also was macht jemand, der so ein bisschen ein Suchttyp ist? Ja, der haut halt rein. Ja, und das habe ich natürlich gemacht. Und obwohl die Johannisbeeren ungesüßt, einfach nur original belassen, so waren, wie sie waren, dann kommen die Himbeeren hinterher und es kommt einfach die Lust. In dem Moment, wo du was Süßes schmeckst, kommt die Lust auf Süßes. Es ist fast nicht zu verhindern. Und deswegen lief die ketogene Zeit wunderbar, bis dann, die fangen ja schon im Spätsommer an mit Lebkuchen in den Supermärkten, gell? Das heißt, du hast dann dauernd vor Augen, wenn du da durchrauscht, selbst wenn du das nicht kaufen möchtest, es ist ständig im Gehirn drin. Du wirst bombardiert von Lebkuchen und Nikoläusen schon, was weiß ich, im September, damit du auf jeden Fall ordentlich präpariert bist mental. Wenn es dann zur Weihnachtszeit geht, kommst du nicht mehr drum rum. Ja. Und da war dann auch tatsächlich die erste große Schwierigkeit in der Familie. Natürlich, die Familie kommt zusammen, alle wollen miteinander feiern, alle wollen miteinander essen. Und keiner außer mir wollte ketogen essen. Ja, und dann denkt man sich halt, na ja, es ist ja nur ein paar Tage. Aber ketogene Ernährung zeichnet sich ja nicht nur dadurch aus, was du isst, sondern es zeichnet sich, so viel ich jetzt weiß, auch dadurch aus, dass in deinem Körper sich etwas verändert. Ja? Dass du halt nicht mehr mit Zucker läufst, sondern dass du tatsächlich anders läufst. Und das wurde dann so schlimm, dass ich fast einen Monat gebraucht habe, bis ich von diesen ganzen Gelüsten wieder weg war. Und dann kam, die Rückenschmerzen wurden stärker. Und naja, das war dann so eine Zeit, wo ich ein ziemlich guter Kunde in Apotheken war mit Ibuprofen. War natürlich auch beim Arzt, das ist ganz klar, hat man das untersuchen lassen. Und die haben dann gesagt, ja, musst du halt operieren lassen. Hast wahrscheinlich einen Bandscheibenschaden, irgendwie sowas in der Art. Ne? Also ich erzähle das so flapsig, weil es ist einfach verrückt. Du hast halt da die Schmerzen und denkst, es ist was Mechanisches. Und alle, die das schon mal gehabt haben, die entweder im Rücken oder in den Beinen irgendwie Schmerzen hatten, die wissen ganz genau, wie schwierig das ist, dann noch irgendwie Gymnastik zu machen, sich irgendwie körperlich fit zu halten. Das haut einfach nicht richtig hin, weil das tut alles so weh. Also Bewegung immer weniger geworden, Keto beibehalten und dann habe ich halt gemerkt, na, jetzt warst du schon runter auf 94, jetzt geht's wieder hoch, das ist nicht gut. Da musst halt schauen, dass du einfach ein bisschen mehr pflanzlich isst, damit du nicht so viele Kalorien hast, weil wir sind ja alle aufgeklärt und als solche wissen wir ja, die Kalorien sind das Wichtigste am Essen. Die besten Freunde sind ja die Nüsse und die Saaten. Ja, und damit habe ich mir natürlich keinen Gefallen getan. Ich habe gedacht, es liegt wirklich daran, dass ich aufgrund der Schmerzen mich nicht ausreichend und richtig bewegen kann und dass ich deswegen, dass der Rücken dadurch immer schlechter wird, die Beine haben immer weniger Kraft und so weiter. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, ja, dass in all diesen ganzen pflanzlichen Stoffen halt auch Sachen drin sind, die wir eigentlich nicht nur nicht brauchen, sondern tatsächlich, die uns auch schaden können. Und so wurden die Schmerzen immer stärker. Und dann ging es dann so weit, dass ich im nächsten Winter eigentlich selten länger als eine Stunde oder zwei pro Nacht geschlafen habe, trotz Schmerzmitteln. Bin auch ein paar Mal zum Arzt, habe mir Spritzen geben lassen, aber das hat auch nicht wirklich geholfen. Also, und das Gemeine war, ich hatte natürlich meine Seminare, meine NLP-Seminare. Kann ich ja nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, was das ist, damit ihr mal grob wisst. Und das heißt, ein ganzes Wochenende von morgens bis abends auf der Bühne live da sein und funktionieren, wenn du nicht geschlafen hast, das ist auch nicht so lustig. Ja, und dann waren diese Seminare rum und in dieser Phase des Leides, des definitiv des Leides, habe ich dann halt immer mehr auf dem Internet recherchiert und habe verschiedene Carnivore-Ärzte mir angehört, aber irgendwie schien das alles so unglaubwürdig, so aus der Welt raus. Wo kriegst du denn da die Vitamine her und all das, ne? Und was mich letztendlich überzeugt hat, waren zwei Frauen, nämlich die eine Kelly Hogan, die da ihre Kinder karnivor erzieht und aufzieht, nicht erzieht. Das hieß, okay, die leben. Die Kinder, die wachsen auf und sie leben und die sind ja auch schon, ich weiß nicht, um die 12 oder so. Und sie selber macht das schon seit 14 Jahren. Also seit 14 Jahren sauber und davor hat sie ja 5 Jahre auch schon karnivor gemacht, allerdings noch mit Süßungsmittel und sowas und deswegen zählt sie das nicht. Also die hat das schon fast 20 Jahre gemacht jetzt. Also das war die eine Frau und die andere war natürlich die Michaela Petersen.
Und
Was die.
gerade, genau, und gerade bei der Michaela Petersen geht es ja auch um
Ja.
so Gelenkpro, also
Ja.
Probleme.
Arthrose und ja, und also furchtbare Krankheiten als Kind schon gehabt mit allen möglichen Operationen, die da notwendig waren. Zusätzlich dann auch noch das Drama mit dem geistigen Nebel, den man halt da so hat, ne? Also erstaunlich. Und dann beißt sie sich da durch, probiert selber aus, eliminiert eines nach dem anderen, bis am Schluss nur noch Fleisch übrig bleibt und plötzlich geht es ihr gut, ne? Und sie hat ja dann tatsächlich auch immer wieder mal irgendwas anderes probiert und hat gemerkt, verdammt nochmal, das funktioniert wirklich nicht. Ich muss dabei bleiben beim Fleisch. Ja, das fand ich toll, das fand ich sehr inspirierend und dann habe ich gesagt, ach komm, jetzt machst du das mal 7 Tage. Und das war dann eben im Juni 22. Die letzte Juniwoche, das war mein Versuch. Zu der Zeit hieß es dann noch, wenn man so allgemein Carnivore da recherchiert hat, da hieß es noch, ja, mach mal 30 Tage. Ich habe gedacht, ich mache mal 7 Tage, probiere das mal. Nach 3 Tagen waren die Schmerzen weg und ich konnte schlafen. Ich habe gedacht, das gibt's doch überhaupt nicht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich mich anders hingelegt oder was? Ja? Ja, das kann ja gar nicht sein. Die Schmerzen waren weg. Unabhängig von den Schmerzen hatte ich plötzlich eine ganz andere Schlafqualität. Und ich glaube, die Keto-Zeit, so sehr diese Probleme dabei auch waren, sie hatten mir halt geholfen, weil ich nach 55 Jahren meines Lebens auch mal gemerkt habe, man muss nicht morgens bis abends essen und auch noch in der Nacht. Man kann auch mal ein paar Stunden weglassen, ne? Und das war natürlich eine geniale Vorbereitung. Ich glaube, viele Leute springen einfach auch zu schnell ins Carnivore, ohne irgendwie den Körper vorzubereiten und auch natürlich die Seele und den Geist vorzubereiten. Und das Problem hatte ich nicht. Für mich war das, ich reduziere das Gemüse, ich baue Fett auf, ich baue Fleisch und Eier auf und Fisch und sodass die Verhältnisse sich ändern und dann ist halt das Gemüse weg. So, das ging über 2 Tage, dieser Übergang, und war bei mir natürlich sehr zackig, weil ich ja entsprechend vorbereitet war. Und dann ging es mir gut. Und dann ging es mir gut. Und dann war die eine Woche rum und habe ich gedacht, nö, da höre ich jetzt nicht auf, das mache ich jetzt weiter. Ne? Das mache ich jetzt weiter, ja. Und ja, das Gewicht, also ich bin jetzt bei 95 Kilo. Ich mache noch nicht allzu schwere Gymnastik, aber ich kann wieder Gymnastik machen. Ich bin auch Gleitschirmpilot und ich schleppe auch meinen Sack da gelegentlich mal auf den Berg. Muss aber auch sagen, Gondeln sind schon eine tolle Erfindung. Gestern habe ich mal drauf geschaut, ich habe so ein kleines Gerät. Gestern hatte ich fast 13.000 Schritte und vorgestern waren es 13.750. Ich bin gerade dabei, mich so ein bisschen zu erholen, denn ich hatte tatsächlich jetzt auch endlich mal Covid. Und das war so eine Überraschungsansteckung im Supermarkt. Und da habe ich. Alle haben gesagt, meine ganzen Freunde, meine Bekannten, ja, brauchst du irgendwie Vitamine, brauchst du das, brauchst du das, brauchst du das? Und habe ich gesagt, nö, ich habe Fleisch zu Hause und Eier, das passt. Und ich muss sagen, das Einzige, was ich wirklich hatte, was mich sehr gestört hat, das waren die Kopfschmerzen. Ich habe ziemlich starke Kopfschmerzen gehabt, gerade so im Augenbereich. Und das heißt, ich hatte dann gezwungenermaßen 3 Wochen Medienpause. Ist auch nicht schlecht, ne? Aber ansonsten ging es mir echt richtig gut. Ich habe 2 Tage Schnupfen gehabt, ein paar Tage Husten und mehr hatte ich nicht. Und bin da auch sehr glücklich drüber. So aufs Holz klopfen glaube ich nicht. Ich habe jetzt auch keinen Star. Brauche ich nicht. Genau. Aber meine Freunde und Bekannten außenrum, die haben gesagt, ah ja, dass du so lange Kopfschmerzen hast, das ist eigenartig. Aber das ist so. Von Husten und Schnupfen und sonstigen Körpergliederschmerzen und so weiter, dass du da gar nichts hast, das ist ja schon seltsam. Und ja. Ich habe eine halbe Zitrone habe ich in warmem Wasser ausgepresst. Das war die einzige zusätzliche Medizin. Ich habe mir ein bisschen Potassium und Magnesium gegönnt. Ja, und ansonsten halt Salz, was ich sonst auch mache. Und dann ging das sehr gut. Aber keine typische Grippemedizin oder Schnupfenmedizin oder irgendwie sowas. Das wollte ich absichtlich weglassen.
Ja, ja, toll, genau. Also mich hat ja diesen Winter jetzt dann auch mit einer Erkältung dann doch noch erwischt. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, warum kriege ich keine Erkältung und so.
Ja.
Aber eine kleine habe ich dann schon bekommen, aber war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel einen Tag krank geschrieben war oder so. Ich bin dann trotzdem in die Schule. Genau. Also das ist schon toll, dass man eben einfach mit Carnivore da wirklich sehr viel resilienter ist, nicht nur im psychischen Sinne, sondern eben auch im körperlichen Sinne. Ja, und mit den
Ja.
Rückenschmerzen ist jetzt praktisch gar nichts mehr, oder?
Nö, also ich habe tatsächlich dadurch, dass ich diesen Bewegungsmangel mir gewissermaßen erarbeitet habe, habe ich tatsächlich so ein bisschen Schwäche im Rumpfbereich und da bin ich dabei, das aufzubauen. Das heißt, es kann mal passieren, wenn ich mal längere Zeit irgendwie schräg liege oder so, dass ich dann da so einen Moment habe, aber dann hänge ich mich halt in eine Klimmzugstange ran und dann ist es wieder gut. Aber diese chronischen, dauerhaften 24-Stunden-Schmerzen, die waren weg nach dem dritten Tag Carnivore.
Ja, das ist Wahnsinn, gell? Es ist eben die Frage, ob man das zurückführt jetzt auf jetzt Oxalate oder ob man das zurückführen kann. Also ich weiß es auch nicht, ne?
Es ist meine Vermutung, weil ich ja doch sehr, sehr viel, ich habe auch, kennst es ja bei Lidl und Aldi und wie sie alle heißen, da gibt es ja im Sommer dann auch diese 2 Kilo Säcke mit Spinat, ne?
Hm.
Ja, habe ich mir natürlich auch so große Spinatmahlzeiten gemacht und so und habe da natürlich einiges angesammelt. Also ich befürchte sehr stark, dass es bei mir die Oxalate waren und möglicherweise auch noch andere pflanzliche Stoffe, die da gewirkt haben. Ich trinke tatsächlich, also ich bin kein hundertprozentiger Carnivore, denn ich trinke einen sehr verdünnten schwarzen Tee am Morgen. Und zwar, weil ich das Buch gelesen habe über die Superfoods, wo es eben auch um die Oxalate geht, weil ich da eben festgestellt habe, okay, ich habe tatsächlich gemerkt an der Haut, in den Augen auch, dass es doch tatsächlich relativ dramatisches Oxalsäure-Dumping gibt oder Oxalkristall-Dumping gibt. Und damit ich da keine Folgeschäden habe, habe ich gedacht, okay, da muss ich halt so ein bisschen Gegensignale geben, dass es ein bisschen langsamer kommt. Deswegen, es gibt jeden Morgen, jeden Vormittag, müsste ich sagen, gibt es einen dünnen schwarzen Tee. Also ich nehme einen Teebeutel und teile den in drei und mache mir dann so ein Drittel Tee sozusagen, damit es auch nicht zu viel ist. Und das hilft. Also ich hab keine Rückenschmerzen mehr. Mir geht es richtig gut damit. Kann mich gut konzentrieren. Schlaf gut durch. Also das, was ich mir halt gewünscht habe. Und das, ich habe gerade vorhin, habe ich nochmal mit einem Gleitschirmfreund mich unterhalten, denn an Weihnachten sind wir auf den Wank gelaufen. Also kurz 2 Tage nach Weihnachten sind wir auf den Wank gelaufen. Und er wohnt jetzt da in der Nähe seit einiger Zeit und ist da, jeden Tag, der fliegbar ist, läuft er hoch. Der hatte vorher 128 Kilo Gewicht, bei 2 Zentimeter mehr als ich. Und ich musste immer warten auf ihn, wenn wir gemeinsam hochgegangen sind. Aber diesmal, weil ich ja jetzt nicht so fit war, diesmal ist er mir einfach davongerannt, gewissermaßen. Und ich kam da kaum mit und dann habe ich halt gemerkt, ja gut, ich hab in den letzten Monaten tatsächlich nicht so viel Beintraining gemacht und meine Vermutung war, das ist einfach genau das. Seine Vermutung war, du hast nicht genug Zucker im Blut. Und dann hat er halt 2 Stunden auf mich eingeredet und da sind wir genau schon bei dem psychologischen Thema, wenn du von außen bombardiert wirst, ne? 2 Stunden hat er immer wieder gesagt, du, ich muss einen Hubschrauber holen, weil du kommst jetzt da nicht weiter und so. Und dann habe ich mich halt überreden lassen und habe so einen kleinen Lebkuchen von ihm gegessen, den er da
Stimmt, das hast du,
gemacht
glaube
hat.
ich, das hast du
Ja,
irgendwo gepostet auf bei
das hatte ich
YouTube unter meinem
gepostet bei
Film
der
oder
Laura,
so.
glaube ich, ja,
Ja, genau.
genau. Und es war gut, dass ich es gemacht habe. Ja, es war gut, dass ich es gemacht habe. Also es war eigentlich gefährlich am Berg, aber es war gut, dass ich es gemacht habe, weil ich jetzt ganz genau weiß, so einen Blödsinn mache ich nicht mehr. Es hat tatsächlich eine ganze Weile gedauert, ungefähr 20 Minuten, bis ich einen Hauch von extra Energie hatte, aber das hat an der Kraft der Beine nicht viel geändert. Und ja, und das andere war, als ich dann oben war, habe ich richtig gemerkt, dass mein Blutzucker total nach unten geht. Also da, weil ich es eben nicht gewohnt bin, ja, habe ich wahrscheinlich plötzlich so einen Insulinschuss reingekriegt. Und ja, und dann habe ich gemerkt, oh verdammt nochmal, das geht jetzt so in Wellen dahin und irgendwie ist mir komisch und schummrig. Dann habe ich mich erstmal hingesetzt und habe so ein bisschen die Wetterbedingungen beobachtet. Und mein Kumpel, der hat sich mit seinen anderen Freunden, die dort im Club sind, unterhalten. Und dann habe ich gemerkt, jetzt geht es mir gerade wieder besser. Jetzt fliege ich. Jetzt mache ich nicht lang rum, weil wer weiß, was da noch alles kommt. Und dann will ich unten sein. Und es ist dann nichts weiter passiert. Ich hatte für den Flug ausreichend Energie. Das hat alles gut gepasst. Ich bin auch unten gelandet. Aber danach kam die Katastrophe. Ich habe ja schon gesagt, Suchttyp, nicht Mäßigungstyp. Und auf dem Heimweg gibt es halt dann doch relativ viele Supermärkte, die plötzlich über einen herfallen, gell? Jetzt hatte ich auch noch, ich habe mir das angewöhnt in der Keto-Zeit, dass ich an so Bergtagen am Abend vorher großzügig Fett esse und dann am nächsten Tag halt OMAD mache. Also das heißt, es gibt dann abends eine Mahlzeit. Aber das ging jetzt nicht. Jetzt jeder irgendwie, also mein Kopf ist richtig so. Ich musste dagegen ankämpfen, dass der nicht bei jedem Supermarkt, an dem ich vorbeikomme, da dran klebt, ja. Und letztendlich bin ich dann auch gescheitert. Ich bin dann in so einen Supermarkt rein und habe mich dann mit irgendwelchen Süßkram versorgt. Und das Witzige ist, ich meine, ich beschäftige mich mit Psychologie, ja. NLP ist ja Neuro, geht es um die Wahrnehmung. Logistisch, da geht es darum, wie wir mit Sprache denken und aber auch fühlen, wie das uns beeinflusst. Und Programmierung, da geht es um die Programme, die wir haben. Und das Gemeine ist, ich war Zuschauer in meinem eigenen Körper, ja, und hatte da eigentlich keine Gewalt mehr über mich. Dann hat es mich in den Supermarkt reingezogen, da habe ich gedacht, ach komm, jetzt ist eh schon wurscht. Jetzt machst du das halt mal. Und dann brauchst du halt wahrscheinlich eine Woche oder so, bis du wieder normal bist. Und ich war dann clever, denn ich hatte nicht mehr viel Fleisch zu Hause. Ich habe dann sehr viel Fleisch und Eier auch eingekauft, sodass ich die ganze nächste Woche nicht mehr aus dem Haus musste für sowas. Ja, damit ich nicht nochmal in Versuchung komme. Und das hat dann gut funktioniert. Das hat dann saugut funktioniert. Also der eine Tag war furchtbar, die nächsten 2 Tage war auch immer irgendwie Gedanken auf irgendwas Süßes, aber ich habe ja nichts zu Hause. Und dann so ab dem dritten Tag war es dann auch wieder okay. Aber da sieht man mal, was da für eine Macht drin ist. Und ja, da muss man dann durch. Also ich werde es nicht mehr machen.
Ja. Das ist tatsächlich, also ich kann das jetzt für Süßes jetzt gerade eben, da bin ich grundsätzlich so, dass ich da gar nicht dran gehe. Also es ist schon lange so, dass ich es auch unter Leuten, aber klar, du hattest natürlich auch diesen Ansporn durch diesen Freund, gell?
Ja.
Und was ich in letzter Zeit schon hatte, wir waren also oft jetzt essen und haben auch viele Einladungen gemacht und da bin ich jetzt doch öfter wieder auf Salate gegangen. Also Salate mit Soße, ich meine, wenn ich die hier zu Hause mache, mache ich die natürlich ohne Zucker, aber ich weiß auch nicht, ob die Salatsoße natürlich woanders Zucker enthält und da
Ja,
habe ich auch mein
klar. Ja.
CGM dann einmal total den Ausschlag gesehen. Aber grundsätzlich einfach, es ärgert mich dann, weil anschließend grummelt es im Bauch und dann hast du so ein bisschen so ein Unwohlsein. Dann denkst du dir am Abend, na gut, jetzt, weil du so ein Unwohlsein hast, trinkst du am besten einen Schluck Alkohol, also einen Wein oder ein Schnäpschen oder so. Und dann ärgerst du dich ja weiter. Dann geht das. Dann hast du da Alkohol getrunken und dann tust du am nächsten Morgen, wachst du auf. Nur ab, eigentlich hast du keinen Hunger, aber du bist irgendwie so tranig und schlapp, dass du dann gleich schon, also dann esse ich in der Früh schon ein Fleisch um 7 Uhr einfach von der Hand in den Mund oder um 5, ohne dass ich eigentlich wirklich hungrig bin. Und das ist auch eine Kaskade, ne? Und
Ja,
dann
klar.
ist wieder das weitere Problem. Dann hast du also wieder Fleisch gegessen, ohne Hunger zu haben. Dann hast du dein Hungersättigkeitsgefühl für den ganzen Tag schon wieder ein bisschen durcheinander. Also es ist
Genau.
wirklich, also das ist jetzt, wäre jetzt meine Form dieser Suchtspirale. Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, also das nächste Mal bei diesem gemeinsamen Essen, ich lasse die Salate jetzt weg. Und wenn man es eben dann vor sich hat, findet man es dann doch interessant, vor allem, weil man hat bei solchen Buffets ja kein fettes Fleisch, sondern du hast ja eine magere Lende, auf die du dich stürzen kannst, oder irgendeinen Puten. Es ist ja auch nicht befriedigend. Das heißt, es ist einfach schwierig, gell? Ja.
Stückchen Butter dazu holen, ne?
Genau, ja.
Ja, das mache ich bei mir immer. Manchmal, wenn ich das Fleisch zu lange brate, das passiert manchmal, dann läuft ja nicht nur Wasser raus, sondern auch Fett und dann wird das Fleisch ein bisschen trocken. Und dann denke ich mir, oh, super, ne? Ein bisschen Beißtraining schadet uns allen nicht, weil wir ja mit Breis aufgewachsen sind. Und dann ergänze ich das dann einfach mit Butter und dann ist wieder gut. Genau.
Ja. Ja, schön. Also erzähl doch, was dieses NLP-Training beinhaltet, damit wir eben alle an unserer Psyche arbeiten
Ja,
können.
ganz genau. Und auch der Grund, warum wir hier eigentlich auch außer dem Fleisch essen, natürlich, warum wir uns überhaupt getroffen haben, ja. Also NLP steht für neurolinguistisches Programmieren. Neuro hat damit zu tun, wie wir die Welt wahrnehmen, also unsere Sinne und was in unserem Gehirn dann aber auch mit diesen Wahrnehmungen passiert, wie das gefiltert wird. Die meisten Menschen haben ja so ein bisschen die Vorstellung, dass es die eine Realität gibt und dass wir sie alle auch absolut gleich wahrnehmen. Aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich so, dass jeder so ein kleines bisschen anders die Realität sieht. Also selbst wenn wir jetzt beide im gleichen Raum nebeneinander sitzen und in die gleiche Richtung schauen, und damit natürlich auch eine sehr gute Voraussetzung haben, wirklich die gleiche Realität auf die gleiche Art wahrzunehmen, würden wir sie trotzdem ein kleines bisschen anders wahrnehmen. Und je größer ich sage jetzt mal, Blick- und Blickrichtungsunterschiede sind, wenn man im gleichen Raum sitzt, ne, umso deutlicher wird einem schon, ah ja, okay, Andrea sieht was ganz anderes als ich. Ja, dann ist es klar. Aber wir benutzen die Sprache, in unserem Fall jetzt gerade die deutsche Sprache, so ein bisschen angehaucht mit ein kleines bisschen Bayerisch dazwischen. Und für uns ist doch völlig klar, was die Wörter bedeuten. Tun sie aber nicht. Können da ein schönes Spiel mal machen. Bei euch in der Familie, du machst es in der Schule vielleicht auch, dass man einfach mal Hauptwörter nimmt, so ein Wort wie zum Beispiel Veränderung, ne? Und jeder überlegt sich blitzartig einfach die ersten Assoziationen, was sind die ersten drei Ideen, die mir dazu kommen und notierst du dir die und im Anschluss daran vergleichst du es mal miteinander in so einer Gruppe. Und dann wirst du feststellen, ja, Moment mal, jeder hat da eine andere Vorstellung. Also neben der Bedeutung, die ein Wort im Duden hat, gibt es immer auch die persönliche Bedeutung. Unabhängig davon, dass du vielleicht auf einem Wort möglicherweise eine emotionale Ladung hast, ja. Wir finden uns ja sozusagen in einer Polarität, du und ich auf der einen Seite, ne, den Carnitarier, Fleischesser und die Veganer auf der anderen Seite. Und ich habe vegane Freunde, das ist super. Wir teilen uns das Essen, wenn wir ins Lokal gehen, ne? Weil ich kriege deren Fleisch und sie kriegen mein Gemüse. Das passt ganz gut. Aber für viele ist es dann tatsächlich, zum Beispiel für die eher auf der Fleischseite sind, da sind dann Vegane, ist schon fast ein Schimpfwort. Da ist eine emotionale Ladung drauf. Und umgekehrt, bei den Veganern ist dann, oh, du bist ein Carnivore, ne? Du bist was Böses, ist auch eine emotionale Ladung drauf. Das steht aber nicht im Duden drin. Das ist die persönliche, individuelle Ladung. Das heißt, das ist jetzt mal so ein Mini-Ausschnitt über das, wie unser Denken durch unsere Sprache beeinflusst wird. Und die Bedeutung von dem, was wir denken in der Sprache, ist wieder beeinflusst davon, wie wir die Welt wahrnehmen. Und die nimmt halt jeder ein bisschen anders wahr. Das heißt, der gleiche Satz bedeutet bei mir was anderes als bei dir. Ja, und dann haben wir so Programme wie zum Beispiel Ideen, die uns in den Kopf gebügelt worden sind, wie Gemüse ist wichtig. Ja, und dann hast du das als Programm und dann kannst du da gar nicht wirklich frei denken. Also es erfordert eine gewisse Disziplin, sich zu verweigern. Und das ist eben der dritte Aspekt, das ist der Programmteil. Gewohnheiten, die wir haben und die wir nicht haben wollen, irgendwelche Automatismen, die wir haben wollen oder die wir nicht haben wollen, da eben Einfluss zu nehmen. Und da kann man ganz schön viel tatsächlich machen und das ist etwas, was ich schule und was ich auch in Coachings benutze. Ich mache nicht ausschließlich NLP, ich habe auch eine systemische Ausbildung und ich mache auch Transaktionsanalyse. Und ich schaue halt immer wieder gerne auch auf die Biologie. Also ich bin kein Mediziner, bin kein Arzt und ich bin auch kein Biologe, aber ich hatte Bio-Leistungskurs. Und obwohl ich den Lehrer nicht gemocht habe, die Inhalte haben mir trotzdem gefallen. Und deswegen ist es für mich auch immer ein bisschen wichtig, die Biologie mit einzubeziehen. Und das fand ich auch so faszinierend an vielen psychischen Problemen. Johannes Heinrich Schulz hat ja, ich weiß nicht, 1904, glaube ich, hat er angefangen mit der psychosomatischen Medizin und war auch der Erfinder des autogenen Trainings. Viele kennen das wahrscheinlich. Hat diesen Zusammenhang zwischen Körper und Psyche da sehr stark beleuchtet. Und manchmal sieht man Hypnose-Shows, die ein bisschen verrückt sind. Und da kann man dann sehen, dass tatsächlich das, was wir denken, sich manifestiert im Körper, bei Medikamenten, Placebo-Effekt und Nocebo-Effekt. Ja. Also der Nocebo-Effekt ist, wenn du den Beipackzettel liest und dann kriegst du die entsprechenden Nebenwirkungen. Und der Placebo-Effekt ist, du weißt nicht, dass es gar kein Medikament ist und es wirkt dann trotzdem, weil dein Geist einfach glaubt, dass das jetzt dieses Medikament ist und dann wirkt es in dir. Also da ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Verbindung. Und deswegen haben wir beide ja auch gesagt, hey, das wäre vielleicht ganz interessant, mal zu zeigen, was es denn für Stolperfallen geben kann, wenn man jetzt so eine karnivore Diät zum Beispiel macht. Gilt natürlich das Gleiche auch für vegane Diäten und auch für viele andere. Und ich habe mir mal so ein paar Punkte zusammengeschrieben. Ich weiß nicht, wie wir von der Zeit her hinkommen.
Ja, nö, du leg, wir haben hier immer ganz Free Speech, also solange wie
Freie
es
Rede, ja, genau.
dauert.
Ja, dann würde ich auch sagen, also ich reiße ein paar Themen an. Du kannst auch immer gerne dazu Fragen stellen, weil das hilft dann auch immer, wenn dann nochmal jemand anders darüber denkt, beziehungsweise einen Punkt noch nicht kennt, dann ist das, glaube ich, für alle besser verständlich. Ich will es auch nicht zu sehr ausbreiten. Ich bin jetzt gerade dabei, so ich hoffe, dass das nach den Osterferien dann fertig ist, dass ich meine Webseite dann fertig habe und da werde ich das auch nochmal schriftlich drin haben, was wir jetzt da mal kurz anreißen. Und da kann man dann reinschauen. Im Moment gibt es die Webseite noch nicht fertig, aber da reden wir nachher noch drüber, dann, wo sie mich erreichen können, die Zuschauer, die da Interesse dran haben, ne?
Ja, Wir können es ja trotzdem reintun und dann, solange sie halt noch nicht,
Ja.
die Adresse hast du ja schon, die können wir ja eintippen.
Genau, das können wir mal machen, ja, genau.
Okay.
So, also der erste Punkt, den ich hier, ich habe mir so eine kleine Liste gemacht, die habe ich da neben dir, kann ich so ein bisschen draufschauen. Das erste, was ich mir da so überlegt habe, was vielleicht ganz interessant sein könnte, das ist das Konditionieren. Viele kennen das, manche kennen es auch unter dem Wort Ankern. Das wäre dann der NLP-Begriff. Und was das bedeutet, ist, dass wir einfach zwei Dinge im Kopf zusammenpacken und zu einer Einheit machen, die ursprünglich eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Der Ivan Pavlov hat, das werden die meisten wissen, der hat mal herausgefunden, dass Hunde mit einem Glöckchen dazu gebracht werden können, dass bei ihnen Verdauungssäfte fließen. Und Und das war so, das ist so die Basisidee im Grunde genommen dafür. Und das funktioniert so. Du hast Hunde, oder? Oder einen? Ja? Genau.
Schlecht erzogen.
Schlecht erzogener Hund. Okay, wunderbar. Also wenn man einem Hund beibringen will, dass er kommen soll, dann ist die gehirngerechte Regel, rufe nur, wenn er eh gerade kommt.
Ah ja,
Weil dann setzt sich im Gehirn das als eine Einheit zusammen. Das Gehirn des Hundes lernt, ach, ich komme gerade, wenn ich dieses Geräusch höre. Und das Schöne ist, es ist dann hinterher umdrehbar. Und bei Menschen funktioniert dieser Effekt absolut identisch. Es gibt immer Bedingungen, unter welchen eine Konditionierung oder ein Ankern nicht so gut funktioniert, beziehungsweise nicht so gut abrufbar ist. Aber wenn die Rahmenbedingungen passen, kommt das immer wieder.
Mach doch
Jetzt
mal ein
stell
Beispiel.
Ja, genau, das wollte ich jetzt mal sagen. Also
Okay.
nehmen wir mal das Beispiel, das Sofa. Also du hast vor, nach der Arbeit kommst du nach Hause und du hast ja den ganzen Tag, hast du dir schon vorgenommen, dass du noch dieses oder jenes sportlich machst, ja, noch ein bisschen dich bewegst. Und jetzt hast du deinen Stammplatz am Sofa und da setzt du dich hin. Und das Blöde ist, dein Gehirn hat gelernt, wenn ich an der Stelle sitze, alles runterfahren, entspannen. Und das hat aber jetzt nichts mit Denken zu tun, sondern das ist wie eine körperliche Reaktion. Das ist wie ein Wimpernschlag oder wie ein Kniesehnenreflex, den man sich anerzogen hat. Das heißt, du sitzt auf diesem Platz und bumm, Körper fährt runter. Was viele zum Beispiel auch nicht wissen, auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, und ich hoffe, dass der eine oder andere dann das tatsächlich umsetzt für sich. Wenn du an der Stelle im Bett, wo du schlafen möchtest, arbeitest oder zum Beispiel noch mit Tablet oder Handy irgendwelche YouTube-Filme anguckst oder irgendwie ein Krimi oder was weiß ich was, ja, dann ist dein Gehirn in einem Zustand, der mit einer erhöhten Aufmerksamkeit verbunden ist. Es werden Hormone ausgeschüttet, die dich vorbereiten auf sehr schnelle körperliche Reaktionen, auf sehr schnelle geistige Reaktionen. Und im Grunde genommen könnte man auch sagen, ja, auf Flucht oder Angriff. Und jetzt hast du deinen Körper also vorbereitet auf Flucht oder Angriff und willst schlafen. Und eines der Hormone, die da durch den Körper schießt, ist Cortisol. Und das ist unser Wachmachhormon, das wir also morgens haben. Wenn du das jetzt oft genug wiederholt hast, 10, 20 Mal auf deinem Schlafplatz hast du da gearbeitet oder eben irgendwie irgendwelche spannenden Filme angeschaut, dann weiß das Gehirn, das ist der Platz, an dem ich mich auf Action vorbereite.
Ja.
Und
Wird ja
das
auch
geht dann,
gesagt zur Schlafhygiene, dass man die Sachen
ja,
nicht
ganz genau, ja,
sollte.
richtig, ja. So, warum ich das jetzt erwähne, ist, weil jetzt geht es ja ums Essen dann. Ja, das waren jetzt einfach zwei Beispiele, die aus dem ganz normalen Alltag sind, wo wir ständig irgendwelche Konditionierungen haben. Tja, wenn es zum Beispiel darum geht, sagen wir mal, wir wollten uns karnivor ernähren, aber es ist schwierig, auf die Kohlehydrate zu verzichten. Warum? Als Kinder gibt es Süßes zur Belohnung, zum Trost und zum Feiern. Du kommst auf den Geschmack. Dein Gehirn lernt, immer wenn ich was gut gemacht habe, gibt es was Süßes. Immer wenn ich Trost brauche, gibt es was Süßes. Immer wenn wir eine Party haben, gibt es was Süßes. So, wir sind natürlich darauf gedrillt, damit wir den Winter gut überleben, dass wir Süßes auch suchen. Ja, da gibt es ja die paar Wochen im Sommer oder im Spätsommer, Herbst, wo es dann Obst gibt. Und das ist dafür gedacht, dass wir uns einen Wanst anfressen, damit wir gut durch den Winter kommen. Und unser Gehirn weiß das nicht. Unser Gehirn sagt einfach nur, Süßes ist gut, okay. Also gucken wir doch einfach mal, wo können wir hier eine Belohnung kriegen? Oder wo gibt es eine Party, weil da gibt es was Süßes. Oder ja, wie kann ich Trost kriegen? Da kann man tatsächlich sogar eine Opferhaltung antrainieren bei Kindern. Wenn die dann besonders bei Trost, in Trostsituationen, wenn es ihnen also schlecht geht, wenn sie in solchen Momenten dann mit Süßigkeiten getröstet werden, dann ist das, als würde man sie darauf hintrainieren, Trostsituationen zu brauchen, ne? Dann werden sie plötzlich schusselig und fallen viel hin und nur damit sie dann hier ihre Süßigkeiten kriegen. Wir sind immer noch bei der Kindheit. Und jetzt wirst du als Erwachsener, kommst du in Situationen, wo du auch mal Trost brauchst, wo du auch mal dich belohnen willst, wo du vielleicht auch mal irgendwie in eine Feierstimmung kommen willst. Und dein Gehirn hat gelernt, das gehört zusammen. Genau wie bei dem Hund, den du nur dann rufst, wenn er kommt. Umgekehrt kannst du ihn dann rufen und dann kommt er. Genau das Gleiche, den gleichen Effekt haben wir jetzt auch beim Essen. Das heißt, wenn du eine Belohnung brauchst, dann weiß dein Gehirn, ja, da holen wir uns doch mal die Schokoladentafel oder da holen wir uns doch mal hier ein paar Gummibärchen oder irgendwie sowas, ne? Und das erzeugt in uns die Belohnung. Oder den Trost oder das Feiern. Über emotionales Essen gibt es ja ganz viel in der Literatur. Deswegen eine ganz wichtige Frage ist für mich auch immer, was isst du eigentlich? Und das war auch die Frage, die ich reingeschrieben habe, bei Lauras Beitrag, wo ich dann den Kommentar hinterlassen habe, ne? Was isst du hier eigentlich? Und man glaubt gar nicht, wie oft wir als Erwachsene Geborgenheit essen wollen.
Ja, also du hast es jetzt auch gemacht, geschrieben gehabt in dem Zusammenhang, weil manche Karnivoren das Bedürfnis haben, eben irgendwann will ich mal wieder etwas anderes
Ja,
mit
ganz
reinnehmen. Und da
genau,
hast du
das war,
gefragt,
ja.
wozu überhaupt was anderes mit reinnehmen?
Genau, weil
Ja.
die Frage ist dann einfach, wenn es nicht um Ernährung geht, muss es ja wohl um was anderes gehen. Und was
Ja.
ist es?
Ja.
Und das kann ein Schritt sein. Es geht ja hier darum, so ein bisschen aufzuklären, wie man mit diesen Stolperfallen umgehen kann. Das heißt, wenn ich merke, ich habe jetzt Lust auf was Süßes, dann könnte ich mich ja mal fragen, was ist die Emotion, die ich hier eigentlich suche, die vielleicht damit dahinter steckt? Und kann ich die irgendwie anders bekommen? Ja, wenn es zum Beispiel um Geborgenheit geht, gute Freunde anrufen oder zur Familie mal wieder fahren und mal die in den Arm nehmen, das schadet nicht, ja, egal in welchem Alter. Ja? So, ich glaube, das erklärt den Teil schon mal ganz gut. Und dann würde ich sagen, springe ich mal zum nächsten. Also wir haben diese Illusion in unserem Kopf. Das Gehirn ist unglaublich gut, sich eigene Illusionen zu machen. Wir haben also diese Illusionen. Wir könnten das Gefühl durch eine bestimmte Speise abrufen. Alles, was wir brauchen, ist, wir müssen einfach ein paar Pfannkuchen essen und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ja, dann haben wir wieder das tolle Gefühl wie damals bei Mama und Papa. Und ja, stimmt aber nicht, ne? Hinterher ärgern wir uns. Aber ja, das ist eben genau der Trick. Das Spannende ist, wir haben nicht nur diesen Sofa-Effekt und diesen Bett-Effekt, sondern wir haben einen absolut vergleichbaren Effekt, zum Beispiel auch, sagen wir mal, du hast eine Bergtour gemacht. Ja, was hast du früher gemacht, wenn eine Bergtour zu Ende war?
Genau, das habe ich,
Eingekehrt?
ja, beziehungsweise ich habe auch richtig von Eltern oft gehört, ja, es muss das Gipfeleis am Schluss geben.
Genau. Ja, und ich habe als ver Und war ich denn letzt vor kurzem war ich auf einer längeren Wanderung, also kurz bevor ich da Corona hatte, war ich auf einer längeren Wanderung. Und dann kam ich so nach Hause und dann kam ich so in diese Stimmung, ja, ich habe jetzt was getan, ich bin jetzt gewandert und was kommt beim Wandern üblicherweise, was kam diese ganzen vielen Jahrzehnte nach dem Wandern? Ja. Da kam der kleine Ausflug in den Supermarkt, richtig ordentlich mit Salami belegtes Brötchen, also alles auf ein Brötchen, klar. Und eine Milch dazu. Ja. Und dadurch, dass ich das halt erkenne, weiß ich, nee, das ist nur eine Erinnerung. Ja, das ist kein Bedürfnis, sondern mein Gehirn erinnert sich, dass das das Übliche war nach einer längeren Wanderung, sei es jetzt Bergwanderung oder auch irgendwo im Flachen. Egal, das ist einfach eine Erinnerung, weil das zu einer Einheit geworden ist im Kopf. Und ich kann das dann recht gut regulieren. Du hast ja gemerkt letztens vorhin an dem Beispiel mit der Wanderung mit meinem Kumpel Markus, das war dann eben doch nicht ganz so genial, da konnte ich es nicht mehr gerade kontrollieren. Aber hier habe ich ja keine Süßigkeiten gegessen. Das heißt, da ist die Kontrolle sehr, sehr viel besser. Ja, das ist dann einfach tatsächlich nur im Kopf so eine Erinnerung, die wir da haben. Und auch das, wenn man das merkt, ich habe in dem Fall, wo ich das gemerkt habe, bin ich stehen geblieben, habe gegrinst, breit gegrinst, zum einen, weil ich es erkannt habe, zum zweiten, weil ich eine schöne Erinnerung von früher hatte und zum dritten, weil ich es eben jetzt nicht mehr brauche.
Ja, gute Genugtuung.
Genau. Und das ist, weißt du, das ist eines der Probleme, die wir, glaube ich, haben, eines der psychischen Probleme, die wir haben, wenn wir an uns etwas entdecken, wo wir dann nicht happy sind, weil es nicht in das reinpasst, was wir uns jetzt vorgestellt haben. Wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir zum Beispiel sauber Carnivore essen wollen oder sauber vegan oder was auch immer. Und jetzt kommt irgendwie so ein Ausrutscher. Und viele kasteien sich dann selber, machen sich da selber runter und ach Gott, jetzt hast du wieder versagt und ne, so in die Richtung. Und das ist überhaupt nicht hilfreich. Stattdessen einfach, wie in dem Beispiel, ja, sich drüber freuen. Ach, okay, cool, ich habe es erkannt. Es ist eine schöne Erinnerung von früher, aber brauche ich nicht. Und das gibt mir so ein gutes Gefühl, das hebt mich dann und das unterstützt mich weiter, bei dem zu bleiben, was ich eigentlich machen möchte.
Ja. Oder wie heißt es, wenn man sündigt, eine Sünde zieht eben, oder wie wir es vorhin gesagt haben, zieht immer noch andere Sünden nach sich. Das ist, glaube ich, in vielen, vielen
Genau.
Bereichen des Lebens der
Und
Fall.
alles, was es braucht, ist, dass man es als Sünde definiert.
Richtig, genau,
Aber
ja.
solange es noch nicht als Sünde definiert ist, zieht es auch nicht andere Sünden nach sich.
Ja. Und es ist eben auch bei uns Karnivoren natürlich, dass wir wissen, was alles. Eben, wie du sagst, wenn man es einmal weiß, ne, dann was alles schädlich ist, dann ist es eigentlich ein Schmarrn, wenn man es weiterhin praktiziert.
Genau so ist es, ja.
Oder isst.
Ja. Jetzt habe ich noch eins, was beim Konditionieren auch noch dabei ist. Also man kann da noch mehr machen, aber das eine will ich noch unterbringen. Und zwar gibt es zurzeit von Knorr eine fantastische Werbung. Da musst du mal drauf aufpassen, falls es dich dann plötzlich zum Gemüse zieht. Da ist ein trauriger Brokkoli, der vor sich hinflennt und eine traurige Tomate und eine Mutter, die sich den Schweiß von der Stirn wischt, weil sie kocht und kocht und kocht und das blöde Gemüse schmeckt immer noch nicht. Und ich als NLPler, als Coach, aber natürlich erst recht als Fleischesser, ich kann dann darüber lachen, ich kann das aus einer Distanz sehen und sehe die Mechanismen, die da eingebaut sind. Jetzt kommt Knorr dazu und in dem Moment fängt das Gemüse an zu lachen, ist happy, fängt an rumzutanzen, die Musik ist fröhlich. Und das Ganze ist zwar eigentlich für Kinder gemacht, damit sie brav ihr Gemüse mögen, aber natürlich auch für die Eltern, damit sie schön das Knorr da reinmischen, damit dann die Kinder das Gemüse auch essen. Es funktioniert aber blöderweise auch bei Eltern, denn lächelnde Gesichter, fröhliche Musik und tanzendes Gemüse funktioniert halt blöderweise auch bei Erwachsenen. Ja,
Ja, okay.
also das.
Also was müssen wir machen? Wir müssen einen Film machen mit irgendwelchem lachendem Fleisch, ne?
Ja, zum Beispiel,
Ja.
das wäre eine Möglichkeit, genau.
So, ja, genau, fettarmes Fleisch, das total traurig schaut, und
Ja.
dann kommt eben ein Stück Butter dazu und dann wird das Fleisch. Das
Dann ist das
ist
Fleisch happy,
eine
genau.
gute Idee. Das müssen wir
Ja.
machen.
Was wir aber auch auf jeden Fall machen sollten, ist, wenn wir Werbung sehen, weil wir es gerade nicht verhindern können oder vielleicht auch, weil es uns interessiert, weil wir es vielleicht auch spannend finden, einfach bewusster anzuschauen und zu sagen, ach, guck mal, hier wird ein Lachen hingezaubert, ein Lächeln, damit mein Gehirn das darauf anspricht. Und man hat mal festgestellt, dass die Leute bei schönem Wetter eine viel bessere Laune in der Arbeit haben. Und dann hat man erforscht, was passiert, wenn das angesprochen wird. Die Laune wird wieder normal.
Ah
In
ja.
dem Moment, wo es ins Bewusstsein gerät, wird sie wieder normal. Das heißt, wir haben tatsächlich eine Waffe, indem wir es uns bewusst anschauen und ganz bewusst sagen, guck, da haben sie einen Trick benutzt, da haben sie ein Lächeln hingezaubert, damit wir da eine gute Stimmung dazu haben. Und das ist Manipulation. In dem Moment, wo du das verbalisierst auf diese Art, hat es nicht mehr die Macht über dich. Genau, also dazu möchte ich einladen, das ein bisschen drauf zu achten.
Ja, schön.
Gut, also dann packen wir jetzt mal das mit dem Konditionieren ein. Allerdings noch nicht ganz, denn wir kommen zum Thema Gewohnheiten. Und bei dem Thema Gewohnheiten, da kommen jetzt so Sachen wie zum Beispiel der süße Geschmack oder der Kaffee oder der Tee, den man so jeden Tag braucht. Ja, ich brauche unbedingt meinen Kaffee. Hört man ja auch in der Karnivoren-Welt, dass dann, nein, also ich mache alles Mögliche, aber auf meinen Kaffee verzichte ich nicht. Ne? Wenn man Dr. Anthony Chaffee glauben mag, ist im Kaffee genug Gift drin, dass man es eigentlich wirklich lassen sollte. Und es ist tatsächlich, sagen wir es mal so, es hat verschiedene Wirkungen im Körper. Wie gesagt, ich bin kein Mediziner, kann es also nicht einzeln beweisen und auch nicht mal einzeln benennen. Aber würden wir wirklich sterben, wenn wir keinen Kaffee trinken würden? Ich trinke keinen. Ich habe ja vorher erklärt, ich trinke so ein ganz kleines bisschen dünnen Tee, einfach wegen dem Oxalat-Dumping, damit das nicht zu aggressiv ist. Aber ansonsten, ich brauche das überhaupt nicht.
Und hast du früher Kaffee getrunken?
Ich habe mal, ich werd in den Kursen immer gefragt, wenn es ums Thema Gewohnheiten geht, wie kann man sich Gewohnheiten angewöhnen oder abgewöhnen. Da wurde ich immer wieder gefragt, ja, wie machst du das denn? Und ich, ja, Kaffee schmeckt mir nicht, ist einfach. Und dann haben die gesagt, ja, das ist natürlich cool. Kannst du das ja gar nicht nachvollziehen. Also habe ich mir Kaffee angewöhnt, damit ich es mir wieder abgewöhnen kann. Habe also ein halbes Jahr lang Kaffee getrunken und das war genau das Thema. Es ist zum Automatismus geworden. Ich habe beim Einkaufen gar nicht mehr überlegt, ob ich jetzt einen Kaffee kaufe oder nicht, sondern der war halt einfach drin im Einkaufswagen. Und ich habe morgens auch nicht drüber nachgedacht, mache ich mir jetzt einen Kaffee oder nicht, sondern das war völlig automatisch. In so einer Art Trance ist das passiert. Und das ist genau der Punkt. Das ist der Punkt bei den Automatismen, bei diesen Gewohnheiten. Gewohnheiten sind super genial, weil sie sparen uns das permanente Nachdenken. Sie sparen Energie. Wir können schnell und flüssig handeln. Und all das, was da positiv dran ist, hindert dich gleichzeitig daran, eine Gewohnheit loszuwerden.
Und jetzt würde mich natürlich interessieren, würdest du den Leuten sagen, sie sollen die Gewohnheiten alle auf einen Schlag ändern, die sie ändern
Nein.
wollen,
Nein, nein,
oder ist es
definitiv
doch
nicht.
besser Stück für Stück?
Auf gar keinen Fall. Denn das kostet Disziplin. Also das hätte ich auch als Thema zu bieten, ein bisschen später noch. Das kostet sehr viel Disziplin. Und es gibt ein herrliches Buch über die Macht der Disziplin von Roy Baumeister, kann ich jedem empfehlen. John Tierney ist, glaube ich, der Co-Autor. Und die haben festgestellt, dass also Disziplin super gut funktioniert am Vormittag und es wird immer schwieriger in den Abend hinein, was natürlich auch für all die Leute, die OMAD essen wollen, also One Meal a Day, die haben dann ein bisschen ein Problem, weil sie den ganzen Tag diszipliniert sind und dann abends kommen sie nach Hause und dann haben sie keine Chance mehr, diszipliniert zu sein, ausgerechnet, wenn es auf das eine einzige Mal zugeht und dann kann es schnell passieren, dass man da entweder das Falsche isst oder zu viel. Ja. Genau. Nee, bei Gewohnheiten, da gilt die Regel, gibt es auch ein sehr, sehr schönes Buch, Atomic Habits. Ich weiß gar nicht,
Ja,
was.
ja.
Die
Das heißt die 1%
1%-Methode. Ja.
Methode, genau.
Die 1%-Methode. Der Trick bei den Gewohnheiten ist, die schleichen sich ja in kleinsten Schritten in den Alltag. Und genau so funktioniert es auch, die sich abzugewöhnen. Ja, das heißt, ich würde empfehlen, jetzt haben wir Disziplin eigentlich schon abgehakt, das haben wir gerade schon besprochen, das Wichtigste daran.
Ach so, ja, also Disziplin, die Macht der Disziplin, das heißt im Grunde, dass es ein Selbstverstärker auch wieder ist, wahrscheinlich,
Ja,
gell?
ganz genau.
Ja.
Ja.
Aber eben die nicht eben zu große Schritte sich vornehmen.
Richtig, also meine Empfehlung ist, und ich komme jetzt nochmal im Zusammenhang mit Disziplin und Gewohnheiten auch nochmal auf den Suchttypen zurück im Vergleich zu den Mäßigungstypen. Der Mäßigungstyp, der kann zum Beispiel anfangen, wenn er jeden Tag seine Tafel Schokolade hat, dass er dann erstmal sagt, okay, ich lasse jetzt mal so eine Reihe Rippchen lasse ich jetzt mal stehen, ne?
Ja.
Oder ich reduziere immer so um ein Stück, jeden Tag ein Stück weniger. Wer mäßigen kann, der kann das. Für die anderen empfehle ich, dass sie den kompletten Schnitt machen, allerdings immer nur bei einer Sache. Das heißt, sie machen im Grunde genommen das gleiche Prinzip, aber nicht die Menge überall reduzieren, sondern bei einer einzigen Sache ganz schneiden. Zum Beispiel ab heute kein Brokkoli. Ne? Alles andere bleibt.
Ah, super, ja, das mache ich. Heute kein Brokkoli, ab morgen kein. Ja, genau.
Genau, ja. Der Mäßigungstyp, der kann einfach ein bisschen weniger Brokkoli essen, ein bisschen weniger hiervon und davon. Und das funktioniert und damit kann er das Prinzip der Disziplin durchhalten. Aber für die Typen, die so ein bisschen eher auf der Suchtseite sind, so wie ich, da ist es besser, sich ein Thema rauszusuchen und das abzustellen. Und dann ist es klein genug. Und dann ist es machbar, dann erfordert es nicht zu viel Disziplin, Energie und dann kann man das sehr gut machen. Jetzt
Ja.
guck ich mal eben, ob ich bei Disziplin noch was habe, was ich noch sagen wollte. Ja, Räubermaster, zack, 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 zack. Nö, haben wir eigentlich alles, genau. Gut, Gewohnheiten. Also auf diese Art in kleinen Schritten sich dahin. Und das ist im Prinzip das, wie ich es auch gemacht habe, als ich zum Ketogenen gegangen bin, dass ich also gesagt habe, okay, jetzt lasse ich mal einfach nur die Nudeln weg. Ne, alles andere gibt es noch. Und jetzt lasse ich mal auch noch die Kartoffeln weg. Und alles andere gibt es noch. Und also so stufenweise, aber immer themenartig, das ist meine Empfehlung für die Suchtpersönlichkeiten. Die anderen können einfach die Menge der einzelnen Sachen da reduzieren und das funktioniert für die gut. Können natürlich auch themenartig genauso das machen. Ne? Die haben die Wahl, die haben meine Leute nicht. Okay, wunderbar. So, also da haben wir die Gewohnheiten. Das Schwierige an den Gewohnheiten oder das Dramatische an den Gewohnheiten ist, das sind Ankerketten. Also das heißt, das sind Ketten von Konditionierungen. Und wenn ich also zum Beispiel am Morgen aufstehe und ich gehe in die Küche und ich mache meinen Kaffee, dann ist diese ganze Prozedur als Gesamtheit ein Auslöser, um die Gelüste wieder auszulösen. Und das funktioniert halt nicht nur bei Kaffee so, sondern auch bei all den anderen Dingen. Also alle Gewohnheiten haben immer ein ganzes Paket von Einzelhandlungen. Und das heißt, sie lösen dann natürlich auch immer, falls da irgendwas mit Lust dranhängt, dann wird das natürlich auch immer wieder ausgelöst. Ja? Genau wie zum Beispiel eben dieses Ding mit nach der Wanderung. Ja? Da fängt die Kette fängt an mit der Wanderung. Das ist der Auslöser. Damit fängt die ganze Kette an. Und jetzt ist die Wanderung zu Ende, da ist das nächste Kettenglied und bums, kommt automatisch die Reaktion, ach ja, da habe ich ja früher. Ne? Also das ist das Prinzip davon.
Das heißt, es wäre vielleicht ideal, wenn man dann nach dem Aufstehen zum Beispiel nicht die Küche betritt,
Genau.
sondern sich dann denkt, ich gehe aufs Sofa und tue dort erstmal irgendwie kurz was lesen oder so.
Ja, genau. Also einfach die Rituale, diese üblichen, gewohnten Rituale. Umgestalten, unterbrechen gar nicht erst anfangen. Das ist eine prima Methode, um mit Gewohnheiten umzugehen. Und dann hat man automatisch auch weniger Gelüste. Und das löst, das, was wir bisher besprochen haben, löst schon wahnsinnig viel im Alltag, wenn man also tatsächlich versucht, irgendeine Diät durchzuhalten. Oder natürlich auch andere Sachen.
Ja.
Ja. So, jetzt habe ich ein ganz spannendes Thema. Denkt keiner dran als Erwachsener. Schau mal, als Kinder, da hat man uns erstmal, wie ich vorhin schon gesagt habe, da gab es die Süßigkeiten als Belohnung zum Feiern oder als Trost. Und damit hat man uns den Mund wässrig gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir war es dann so, dass ich darauf wirklich Lust bekommen habe. Also ich war jetzt nicht so ein Quengelkind, wie man das manchmal in den Supermärkten sieht, die dann drauf bestehen und schon fast den Einkaufswagen umschmeißen, wenn sie da nicht ihr Zeug kriegen. So schlimm war das bei mir definitiv nicht. Das gab es zu meiner Zeit auch gar nicht so. Aber ich habe schon gezielt nach Süßigkeiten gesucht. Und dann hieß es, ich weiß nicht, ob du dich noch an die Werbung erinnern kannst von früher mit Milka, das kann man auch vor dem Essen. Ja, also, dass du vor dem Essen Schokolade essen darfst. Ja, es geht jetzt um die Verbote. Plötzlich, nachdem man dich herangezüchtet hat zu einem Süßigkeitenesser, nachdem man dir das gut beigebracht hat, jetzt merken die Eltern, oh verdammt, das wird zu viel, das muss man ein bisschen einschränken, die Zähne werden schlecht und wird schon langsam ein bisschen geräumig hier. Mal schauen, dass wir das reduzieren. Also gibt es dann die Verbote. Jetzt darfst du kein Süßes haben. Süßes gibt es nur, wenn ich dir das erlaube. Ja, und damit haben wir dann natürlich automatisch das Problem. Erstens wird dann heimlich Süßigkeiten genascht. Dann haben die Eltern keine Kontrolle drüber. Und zweitens, wenn man dann erwachsen ist und man hat das Bedürfnis, eines dieser Bedürfnisse, die wir vorher angesprochen haben, ja, dann würde vielleicht der Verstand noch sagen, nee, das machen wir jetzt nicht, aber wir kennen diese Stimme, die da diesen Verstand repräsentiert. Das sind doch die Stimmen unserer Eltern. Verdammt nochmal, ich bin erwachsen, ich weiß selber, was mir gut tut und ich brauche jetzt meine Süßigkeiten.
Ja, also dieses Rebellieren gegenüber Verboten, ne?
Ganz genau.
Ja.
Ja.
Weshalb ja auch es nichts bringt, wenn ein Partner dem anderen sagt, er soll aufhören, das dieses oder jenes zu essen.
Ja.
Da wird man dann so aggressiv auf diesen Partner und denkt sich jetzt erst recht. Ja, genau.
Genau.
Weil man
Man
sich
geht.
bevormundet fühlt oder
Ja,
ja.
richtig. Genau. Man geht in diese Rebellion. Ja, ich bin jetzt erwachsen, jetzt kann ich selber bestimmen und verdammt nochmal, und jetzt will ich das aber, ne? Und jetzt will ich meine Pommes zum Steak. Ja. So, also das kann passieren. Und da gibt es den Trick. Wir haben ja Verbotenes und ich bin jetzt erwachsen und kann selbst bestimmen. Und das ist eine gewisse Polarität. Und der Trick ist einfach aus dieser Polarität rauszugehen, von außen drauf zu schauen und zu sagen, ja, Moment mal, ja, ich bin jetzt erwachsen, ich habe jetzt das Recht, mich um mich selbst zu kümmern. Das heißt, ich habe jetzt auch das Recht, mir was gesundheitlich Gutes zu tun oder etwas Schädliches nicht zu tun. Das wird nicht jedem so leicht fallen, aber den meisten wird das tatsächlich helfen. Da haben wir wieder dieses gedankliche sich rausnehmen, da haben wir so eine Art emotionale Distanz und dann können wir tatsächlich auch funktionieren als rationales Wesen. Dann geht das. Also raus aus diesem Rebellen und sich einfach bewusst werden, ja, stimmt, ich bin erwachsen, ich kann jetzt auch mich für was Gesundes entscheiden. Das Recht habe ich. Keiner kann mir mehr Vorschriften machen. Noch nicht. Wollen ja viele in der Politik tatsächlich machen, aber genau, das ist dann ein anderes Thema.
Ja.
Ja, also diese Verbote, sehr, sehr unbewusst, total versteckt und trotzdem ziemlich stark.
Und führen ja zum Gegenteil, ne?
Ja, genau. Deswegen da eben ausbrechen. Wunderbar. So, jetzt gibt es ein anderes Thema da. Das ist ein bisschen Ich würde sagen, es ist noch unbewusster für die meisten Leute. Kennst du diesen Bushaltestellen-Effekt, wenn der Bus nicht kommt?
Dass man einfach total, dass man die Zeit dann im Grunde, dass einem die Zeit dann unheimlich lang vorkommt oder man ungeduldig
Ja,
wird oder.
genau, man wird ungeduldig, man wartet und da scheiden sich tatsächlich dann die Geister. Der eine oder andere, der würde vielleicht versuchen, irgendeine Alternative zu finden oder zu Fuß zu gehen. Aber statistisch geht es den meisten so, je länger sie schon gewartet haben, wenn der Bus Verspätung hat, umso eher warten sie noch weiter. Weil dann muss er ja jetzt wirklich gleich kommen und das wäre ja total blöd, wenn ich ihn verpasse. Also das Gehirn doktert sich dann da eine Logik zurecht, die auch noch nachvollziehbar ist. Und das Gleiche passiert tatsächlich auch mit so Sachen wie zum Beispiel Gemüse, ne? Das ist ja regelrecht ein Stockholm-Syndrom bei vielen, dass sie tatsächlich als Kinder erstmal gequält worden sind, um sich das Gemüse anzugewöhnen. Und das gilt natürlich auch für die Kohlehydrate. Ne? Das ist okay. Na gut, als Kinder haben wir uns da nicht so geweigert, aber Kohlehydrate kommen ja auch so in Form von Kartoffeln und Nudeln. Das ist ja jetzt vielleicht nicht für jedes Kind so die Süßspeise. Du würdest es rausschmecken, ich würde es sofort rausschmecken. Gerade in der Keto-Zeit haben wir beide mit Sicherheit gemerkt, dass Karotten wirklich Süßspeisen sind. Ne? Und Tomaten. Genau. Aber wir wurden gequält. Wir wurden über viele Jahre dazu gezwungen, etwas zu essen, was wir nicht wollten. Und ich kann dir sagen, als Erwachsener, als Keto-Erwachsener, habe ich ja Spinat in rauen Mengen gegessen. Ne? Aber als Kind, da wurde ich bei Spinat, obwohl ich sonst schon essen konnte, wurde ich bei Spinat gefüttert, weil ich mochte es einfach nicht. Und meine Mama hat das richtig gut gemacht, schön mit Rahmspinat. War lecker eigentlich, aber ich mochte es nicht. Es war mir zu bitter. Und dann habe ich Hamsterbacken, kennst du das? Ich habe gesammelt und gesammelt und gesammelt und gesammelt. Ich habe es halt einfach nicht runtergeschluckt. Und da kam der nächste Löffel und dann kam der nächste Löffel. Und ich habe es halt einfach nicht runtergeschluckt, bis es irgendwann zu viel war und dann alles rausgepustet und die Tapete dekoriert. Und dann gab es natürlich entsprechende, naja, Kommentare, sage ich jetzt mal. ja, also wir wurden da tatsächlich dazu gezwungen und dann kommt irgendwann, es ist, als wärst du entführt und man hat dich eine Weile gequält und misshandelt und jetzt verliebst du dich in deinen, ja, du nickst,
Höheren Erzfeind
in
sozusagen.
deinen früheren Erzfeind. Das heißt, es entsteht eine Art Stockholm-Syndrom. Du kannst dann gar nicht mehr anders. Du übernimmst das, du identifizierst dich mit demjenigen, der dich da gefangen hält, zumindest jetzt, was das Gemüse anbelangt, ne, und die Sachen, die du eigentlich gar nicht wolltest als Kind. Du identifizierst dich so stark, dass du gar nicht mehr anders kannst. Und du hast da Emotionen investiert. Und jetzt haben wir so dieses blöde Prinzip, Gott sei Dank, aber in der Hinsicht ist es dann blöd, der Konsistenz. Das heißt, du musst dir selbst treu bleiben und damit natürlich auch diesem Selbstbild, das du hast. Ja, und dann kannst du nicht einfach aufhören damit. Jetzt hast du dich so lange gequält, jetzt muss doch irgendwann mal der gute Effekt kommen. Ja. All diese Sachen, die ich da gerade erwähne, treffen nicht auf jeden Einzelnen alles zu, aber ja, vieles kann man dabei sich entdecken, wenn man da mal drüber nachdenkt. Und das war ja auch bei mir so, als ich dann in dieser Keto-Zeit war und überlegt habe, Carnivore zu machen. Ich habe gedacht, nee, das kann ich doch gar nicht. Man muss sich doch gut ernähren, man muss doch ausgewogen, es muss bunt sein auf dem Teller und all sowas, ne? Ja. Und das ist genau dieser Effekt, dass man dann einfach gar nicht mehr fähig ist, da skeptisch drüber nachzudenken und frei drüber nachzudenken. Und das Gemeine ist, auf rationaler Ebene können wir natürlich darüber nachdenken. Ja? Das klingt alles logisch, das klingt alles gut, das klingt alles total nachvollziehbar, was der Anthony Chaffee da erzählt. Aber wenn es dann vor uns steht, dann kommen diese blöden alten Gedanken, man müsste doch eigentlich noch, ne? Ja. Genau. So, also das ist das mit diesem, mit dieser Investition, mit dem Stockholm-Syndrom, das manche auch empfinden. Und dann kommen wir jetzt zu einem der stärksten Themen, finde ich, und das ist das Dazugehören. Ja.
Der soziale Aspekt.
Der soziale Aspekt, ja. Wir gehören dazu, wir gehören zu der Gesellschaft, wir gehören zu unserem Freundeskreis, wir gehören zu unserer Familie. Und alle haben sie irgendeine Meinung. Ja, jeder hat irgendwie eine Meinung zu dem, wie Ernährung richtig geht. Zu unserer sozialen Umgebung gehören natürlich auch die Medien. Ja, die sind ja nicht mehr isoliert. Das ist ja nicht mehr so, die Medien hier und ich da und so, sondern das ist jetzt Alltag. Medien sind Alltag für uns alle. Wir werden permanent beschallt mit Werbung, mit Informationen, mit Manipulationen und auch das, was die Ärzte erzählen, ja, die gehen ja natürlich nach dem, was sie irgendwann mal gelernt haben. Das ist alles Teil von diesem Paket. Und wir haben aber dieses Grundbedürfnis, dazuzugehören. Wir haben dieses Grundbedürfnis, uns anzupassen, damit wir dazugehören. Und dieses Grundbedürfnis ist so mächtig, dass der Mensch von seiner Veranlagung her eher sich selbst opfert, um dazugehören zu können, als auf sich selbst und seine Gesundheit zu achten. Das heißt, es erfordert in uns diesen inneren Rebellen, über den wir vorher schon mal gesprochen haben. Dieser innere Rebell, der muss stark sein. Der muss stark sein und die Information, die wir haben, muss uns wirklich gut überzeugt haben, damit wir dann in diese Rebellion gehen können und damit wir sagen können, ja, klar will ich dazugehören, aber ich esse auf meine Art. So.
Ja, also am krassesten ist es ja beim Essen gehen,
Ja.
oder auch, ja, zum Beispiel, man ist irgendwo eingeladen. Also das ist
Ja.
wirklich, und die Gäste, die Leute wissen nicht, dass man Carnivore ist, ne? Also das ist ja total blöd, weil es ist ja heutzutage, und bei uns ist es sogar in Deutschland nicht so schlimm, es ist in anderen Kulturen ja noch viel schlimmer, wenn du dann bei deinem Gast irgendein Essen nicht isst, das versteht der als Beleidigung. Es ist ja,
Ja,
also
genau.
ist es in
Ja.
Deutschland nicht ganz so schlimm, aber auch ein bisschen empfindet man das so und man hat ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Also da tut man sich als Carnivore schon sehr schwer. Da ist es eigentlich wichtig, wenn man vorher wirklich ganz, ganz klar kommuniziert.
Genau.
Aber ja.
Ja, du gehst, wenn du zum Besuch gehst, zu irgendwohin, gehst du einen sozialen Vertrag ein, der ganz bestimmte Regeln hat, der du unterschreibst da nichts, ne? Aber trotzdem, du gehst diesen sozialen Vertrag ein und es ist üblich, dass du zum Beispiel was mitbringst. Es ist üblich, dass du dann halt auch das, was dir angeboten wird, annimmst oder zumindest mal probierst, ne? Und deswegen, wie du sagst, also ganz, ganz wichtig, kommunizieren. Das ist ganz wichtig. Ich finde Essen gehen fast leichter,
Ja, ja.
wenn man mal die Qualität rauslässt, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn man in einer Gruppe ins Restaurant geht, sei es Familie oder Freunde, man liest normalerweise das Menü und jeder sucht sich was aus. Also kann ich mir doch einfach auch Fleisch aussuchen. Ja, und der andere kann sich Gemüse aussuchen, so wie mit meinen Fliegerfreunden Max und Vanessa. Die sind vegan. Ich weiß nicht, ob sie es noch sind, aber das letzte Mal, wo wir zusammen waren, waren sie vegan. Und dann haben wir uns griechisches Essen geteilt, ne? Sie haben mein Gemüse bekommen, ich habe ihr Fleisch bekommen. Alles gut. Happy Party. Und das ist genau der nächste Trick, dass man also aufeinander zugeht und nicht gegeneinander da irgendwie kämpft, sondern sagt, ah, okay, super, du machst veganes Essen, prima. Zumindest machst du dir schon mal Gedanken übers Essen, da bist du schon auf der gesünderen Seite. Und für mich ist halt einfach Fleisch das, was ich am besten vertrage, Fleisch oder Eier oder Fisch, das vertrage ich am besten und deswegen esse ich halt das. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich gegen Gemüse allergisch bin. Weiß ich nicht, aber ich habe halt immer sehr unangenehme Folgen und das brauche ich jetzt in meinem Alter nicht mehr. Ist der Vorteil, wenn man schon ein bisschen älter ist, kann man auch sagen, in meinem Alter brauche ich das nicht mehr. Ja. Genau. Ja.
Ja.
Also das funktioniert beim Essen gehen, funktioniert das ganz gut. Wenn ich bei anderen zu Besuch bin, also bei meiner Mutter Oder bei meiner Freundin, da ist das ganz einfach, die wissen das natürlich. Bei anderen Freunden, wie diese zwei Fliegerfreunde, die wissen das auch. Und das ist ganz einfach, wenn die, ich spreche einfach mit denen, was habt ihr denn geplant zum Essen? Ihr wisst ja, dass ich Carnivore bin. Und wenn die dann eigentlich eher was Pflanzenseitiges haben wollen, dann sage ich, ja, kein Problem, ich bring mir ein paar Burger Patties mit und die mache ich halt schnell warm und dann kann ich da auch essen. Dann können wir da schön zusammen essen, können uns unterhalten, wir können sozial sein, alles gut. Also das ist halt wirklich genau der Trick, statt sich da beeinflussen zu lassen, einfach zu sagen, okay, mir tut das so gut und du musst das nicht machen, ich mach's so und wir können ja trotzdem zusammen essen.
Ja. Also, da ist eine gute Kommunikation ist am wichtigsten, glaube ich, ne?
Ja, ganz
Ja.
genau. Ja. Schwierig ist es dann schon mit diesen, mit diesem Bombardement durch die Medien, weil man kommt sich doch so ein bisschen vor wie ein Außenseiter. Und da hilft das, was du vorhin schon angesprochen hast, mit eurer Gemeinschaft. Du hast ja, ihr habt ja hier auch so eine Fleischesser, wie sagt man da?
Community. Ja, wir haben ja
Eine
lauter
Community.
regionale Gruppen und machen
Aha.
ja auch Treffen. Genau, wo du
Ja,
dann auch
genau.
demnächst dabei sein wirst.
Ja,
In
genau.
München.
Ja, das ist genau der Trick. Also, wer das räumlich nicht schafft oder zeitlich nicht schafft, bei so einer Gruppe dabei zu sein, dem hilft das vielleicht dann tatsächlich auf YouTube oder irgendwelchen anderen Medien, sich auf diese Art zumindest so ein bisschen gesehen zu fühlen und dabei zu sein. Ja, aber ich glaube, so eine Gruppe und vor allem, wenn man sich dann auch noch live trifft, das ist dann schon genial. Ja, weil da
Genau.
merkt man halt, ich bin
Ja,
nicht alleine.
also es ist halt ein totales Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir sind einfach uns, wir sind uns auch komischerweise, also es kommen verschiedene Altersklassen kommen zusammen, also wirklich vom Senior bis zum Junior, verschiedene auch Berufe oder, aber es ist egal, wir haben alle dasselbe Thema und wir brennen für dieses Thema
Ja.
und das macht es eben total spannend. Ja. Also auch dieser Carnivore-Konvent, den ich jetzt plane im April, das Putzige ist wirklich, dass also die ganzen Leute von den letzten Jahren, die kommen alle wieder. Also man gehört da einfach zusammen.
Ja.
Das steht einfach fest, ja.
Machst du dann davon auch ein Video?
Ja, also
So ein
müssen wir jetzt
bisschen
mal schauen.
Ausschnitte halt.
Also die Vorträge werden wahrscheinlich schon im Fleischzeit-Podcast kommen.
Ah ja, das ist super prima,
Genau.
weil da habe ich selber auch Seminar an dem Wochenende, da kann ich leider nicht.
Ja.
Und
Wir, dieses Mal sind wir auch technisch etwas schlauer und besser ausgerüstet dann. Und ich schaue mal, ob ich die einzelnen Leute interviewe, wen ich da alles interviewen kann noch vielleicht. Aber es
Ja,
ist natürlich
cool.
nicht viel Zeit.
Ja, das ist klar. Aber trotzdem, ich finde es schön, dass es sowas gibt, ja. Das
Genau.
ist ganz, ganz wichtig, weil es für uns Menschen halt so wichtig ist, dazu zu gehören. Wir brauchen eine Gruppe. Wir sind soziale Wesen ja, wenn die ganze Welt um uns herum anders ist, ne, das ist seit mittlerweile 2 Weihnachten schon, ne? Wo ich da Carnivore esse, wo sie mich komisch angucken und sagen, okay, du hast da so ein Stückchen Fleisch auf dem Teller und sonst nichts und keine Beilagen und nichts und einfach nur ein Glas Wasser daneben, mehr gibt es bei dir nicht. Und die haben da so ihre Berge von allem Möglichen. Sage ich, ja, ich kann dir sogar helfen beim Gemüsekochen, kann ich gut.
Ja.
Aber ich esse es halt nicht, ne?
Ja,
Genau.
toll.
Also das funktioniert ganz gut, ja. So, ich habe noch ein Thema, das ist ein größeres, aber wir gucken einfach mal, ich springe einfach mal so ein bisschen durch. Und zwar geht es um die Überzeugungen. Die Überzeugungen der anderen, die uns umgeben. Wir haben ja gerade gesagt, wie wichtig die sind, diese Menschen für uns. Und wenn wir jetzt von Menschen umgeben sind, die sagen, du bringst dich hier um, wir müssen dir helfen, dann fangen sie an, dich zu missionieren. Oftmals wird dann so getan, als würden sie es akzeptieren, aber sie zeigen es mit ihrer Mimik, mit der Art und Weise, der Tonfall, ja, wenn dann zugestimmt wird und mit traurigem Blick und so. Und damit, das ist schon ein ziemlich heftiger Angriff, ne? Also, ja, die Frage, was für Gedanken umgeben dich? Weil wir sind es einfach gewohnt, dieses Gedankengut der Menschen um uns herum auch ein Stück weit zu assimilieren und in uns aufzunehmen. Und deswegen sind ja auch die Gruppen dann besonders hilfreich, ja. Genau. Aber nicht nur die Überzeugungen der anderen sind wichtig, sondern auch, was wir selber glauben, wovon wir selber überzeugt sind. Zum Beispiel, Essen muss so sein, wie ich das gewohnt bin. Da haben wir ja vorher schon mal drüber gesprochen, über das Problem mit der ketogenen Ernährung, dass dann da plötzlich Keto-Kuchen und Keto-Brot und Keto-Kartoffeln, habe ich auch schon angesprochen, ne? So nach dem Motto, ja, es muss so sein, wie ich das kenne, weil sonst halte ich das nicht durch. Und das ist halt so ein Glaubenssatz, das ist Quatsch, natürlich hältst du es durch. Du musst es nur lang genug probieren und selbst erfahren haben, so wie ich mit meiner Woche. Und dann weißt du, dass es geht. Das geht dann ohne, ne?
Ja. Also ich merke, dass bei den Erwachsenen ist es auch so, dass es ihnen leichter fällt, wirklich von allem wegzukommen. Also dass man auch kein Carnivore-Kuchen oder sowas kreiert oder
Ja, genau.
Sondern einfach nur sagt, es ist jetzt halt einfach nur Hackfleisch und ich muss auch, brauche auch keine Abwechslung.
Nee.
Aber mir fällt auf, die Mütter, die das mit ihren Kindern machen, oder zumindest animal-based, es ist denen unheimlich wichtig, ist eine Abwechslung reinzubringen, damit die Kinder gut essen. Also die tauschen ganz viele immer so Rezepte oder Tricks und so aus, ja.
Ja, und das einerseits ist es natürlich gut, weil die Kinder damit eher bei der Stange bleiben. Andererseits hat es den Nachteil, dass wir in unser Gehirn einprogrammieren, du brauchst Abwechslung. Ja,
Ja,
gut, ich habe auch Abwechslung, ne? Du wahrscheinlich auch. Also ich
ja,
esse Fleisch,
aber
Eier und Fisch.
ja, aber Tiere brauchen oftmals auch keine Abwechslung.
Nee,
Also
genau.
ein Schwein bekommt immer das gleiche Futter von Bauern oder eine Kuh frisst die ganze Zeit nur Gras. Es ist
Ja, es gibt mal ein bisschen unterschiedliche Blümchen dabei, gell?
Ah, okay, genau, ja.
Gerade so die auf der Alm oben, die haben es da ziemlich bunt. Die haben da schon ziemlich bunten Tisch. Ja, genau. Also diese Idee, es muss abwechslungsreich sein oder es muss so ähnlich sein wie das, was ich kenne, sonst funktioniert das nicht, sonst halte ich nicht durch. Und alleine das Wort durchhalten sagt ja schon, hey, Moment mal, hier läuft was schief. Wieso durchhalten? Etwas, was mir wirklich gut tut und womit ich mich wohlfühle und was mir schmeckt, da muss ich doch nichts durchhalten. Und in meinem Freundeskreis gibt es da viele, die dann da sagen, hey, wie hältst du das durch? Schon wieder Fleisch, du hast doch gestern Fleisch gegessen. Und dann ich so, ja, ich habe heute schon einmal Fleisch gegessen, heute Abend gibt es wieder Fleisch. Und manchmal habe ich auch so einen Eiertag, dann gibt es dann halt, was weiß ich, 10, 12 Eier an dem Tag. Habe ich auch manchmal Lust drauf. Das ist dann die Abwechslung, ne? Und da sagen sie, jetzt hast du Mittagseier gegessen, jetzt isst du heute Abend wieder Eier. Ist das nicht langweilig? Nö, es schmeckt. Und wenn es mir nicht mehr schmeckt, höre ich auf. Das ist genau der Trick, den ich auch so absolut genial finde, dass man sich halt wirklich auf sein Körpergefühl wieder verlassen kann. Ja. Und dieses Abwechseln zwischen Eier, Fisch und Fleisch, das ist halt auch, weil ich mich auf mein Körpergefühl verlassen kann, merke ich halt, ach, guck mal, jetzt habe ich plötzlich Lust auf das. Das ist ja interessant. Also scheint mein Körper da irgendwie, ne? Ich esse eigentlich auch keine Innereien oder so, aber so, sagen wir mal so, alle 4 bis 6 Wochen ungefähr in dieser Zeit habe ich dann doch plötzlich mal Lust auf eine schöne Kalbsleber.
Okay, Rinderleber isst du nicht?
Ja, Rinderleber auch. Also je nachdem, was ich beim Metzger kriege. Ne? Manchmal
Ja,
haben sie nur
Rinderleber ist ja
Kalbsleber, manchmal.
günstiger und nährstoffdichter als
Ja,
Kalb.
absolut. Also wenn ich kann, das, aber ja, genau. Aber davon abgesehen, nö, ich brauch die Abwechslung nicht. Ja. Also es muss, für mich muss es nicht abwechslungsreich sein. Das ist auch die große Überraschung, die ich da so hatte. Es muss nicht bunt und ausgewogen sein, sondern es muss einfach, ja. Und kennst du das? Essen muss doch Spaß machen.
Essen macht Spaß, wenn man hungrig ist.
Ja, genau. Und vor allem, wenn Essen ein wichtiger Spaß in deinem Leben ist, dann hast du irgendwie was verpasst.
Ja, das auch.
Ja, also da, ja, genau. Es muss Süßes im Leben geben. Ja, deswegen gibt es ja auch eben diese ganzen Versuche mit diesen Süßungsmitteln, die aber letztendlich auch eigenartige Effekte im Körper erzeugen. Die einen machen Krebs, die anderen machen anderweitig krank und wieder andere lösen einfach nur eine Insulinreaktion aus, obwohl gar kein Zucker gekommen ist. Also, nee, meiner Meinung nach ist es wirklich das Gescheiteste, sich einfach komplett von diesen ganzen Sachen loszulösen, weil wir brauchen sie nicht. Wir brauchen sie nicht. Ich vermisse es auch nicht. Das ist so genial. Ich habe da kein Problem damit. Ja.
Ja, genau.
Ja, dann habe ich jetzt eigentlich nur noch eine Überzeugung. Das ist dann die letzte für heute. Außer du hast da noch Fragen, dann stehe ich dir gerne natürlich zur Verfügung noch. Und zwar der Glaubenssatz oder die Überzeugung, dass das, was und wie viel du isst, das einzig Wichtige ist. Und dabei aber andere Sachen ignoriert werden, wie zum Beispiel Stress, dass man ausreichend schlaft, dass man sich ausreichend bewegt und soziale Kontakte hat. Ja, das ist halt auch wahnsinnig wichtig. Also selbst dieser eigentlich sehr sinnvolle Satz, ja, ich muss nur darauf achten, was ich esse, dann passt es. Selbst der ist halt schon zu generell.
Ja. Ja, gut, es gibt ja auch viele Leute, die eben mit Carnivore irgendwie nicht zurechtkommen, ne? Und
Ja,
ist
das
eben
ist
auch
genau
mal
der
die
Punkt.
Frage, vielleicht liegt es auch an irgendwas anderem, ja. Ist es irgendwas Psychisches? Oder wenn ich nur daran denke, wenn man ja in einer starken Trauerphase zum Beispiel ist, oder in einer ganz starken Stressphase, da kann
Ja.
es ja sein, dass man ganz, ganz viel isst, aber auch ganz, ganz viel abnimmt, ja, in
Ja.
dieser Zeit. Also weil der Körper richtig unter Strom steht. Also da sieht man schon, was eben auch Stress dann auch anrichten kann, ne? Ja. Oder
Ja,
eben auch
absolut.
Schlaflosigkeit. Wenn man ausgeschlafen ist, hat man natürlich ein besseres Körpergefühl, als wenn man müde durch den Tag geht. Aber grundsätzlich ist es ja schon so, um jetzt nochmal zurückzukommen, weil du ja auch gesagt hast, dein Schlaf ist besser geworden. Also mir fällt es schon auch auf, dass viele Leute beklagen, dass sie so schlecht schlafen. Gibt es aber auch unter Carnivore, also auch das kommt vor. Genau, aber es ist bei den meisten Leuten wird es schon besser mit dem Schlaf,
Ja,
glaube ich.
was mir aufgefallen ist, dass ich besser durchschlafe, besser einschlafe, aber nicht so viel Schlaf brauche.
Ja, klar, das geht uns allen so, glaube ich. Ne? Das ist einfach, mit der Ketose hat man
Ja.
einfach einen kürzeren Schlaf, ja.
Genau, ja, du wachst einfach auf am Morgen und sagst, okay, der
Ja.
Tag kann losgehen.
Ja, genau.
Ja.
Ja, genau. Jetzt waren wir im Grunde stehen geblieben bei dem letzten Glaubenssatz, sozusagen, oder was?
Ja, genau. Also ich habe jetzt erstmal das, was ich mir so an Notizen für heute gemacht habe, habe ich jetzt erstmal alles angesprochen. Hast du denn noch zu irgendeinem Bereich Fragen?
Nee, jetzt eigentlich nicht. Ich denke, wir haben da wirklich einen riesigen Bogen gespannt. Sowas haben wir noch nicht gemacht. Im Fleischstadt-Podcast wird sicherlich sehr, sehr viele Leute sehr freuen, dass wir
Das
da eben
freut
jetzt auch
mich.
mal über diese psychologischen Aspekte gesprochen haben, weil eben wir sind ja auch alle nur Menschen sozusagen, aber
Genau, ja.
das ist eben auch wahnsinnig wichtig, sich nicht beeinflussen zu lassen von außen und sich auch nicht beeinflussen lassen von sich selber, ne? Das waren also tolle Aspekte, glaube ich, die sehr hilfreich sein werden für die Zuhörer.
Ja, ein Gedanke vielleicht noch,
Ja.
die Sachen, die ich jetzt alle angesprochen habe. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, also das kann das eine oder das andere oder vielleicht mehrere davon können bei jeder einzelnen Person zutreffen. Und ich glaube, wir, die wir uns Carnivore ernähren, wir sind sehr körperbewusst und vielleicht auch tatsächlich ein bisschen bewusst auf das, was wir dann eben so seelisch, nenne ich es jetzt mal, spüren. Und wenn wir da also merken, da ist irgendwas im Argen, dann einfach mal sich selber fragen, wie wir es schon am Anfang gemacht haben, okay, was passiert da eigentlich gerade bei mir? Und sich einfach mal bewusst werden, okay, da läuft jetzt gerade irgendwas Psychisches ab. Und allein das kann schon helfen, dass man dann nicht so tief reinkommt.
Ja.
Dass man sich nicht so überrumpeln
Ja.
lässt.
Sich immer wieder von außen auch betrachten, ne? Die Situation
Ja, ganz genau.
wahrnehmen und sich überlegen, was geschieht hier gerade eben, ja.
Ja,
Schön.
super. Also mich
Ja.
hat es sehr gefreut.
Ja, ich danke dir, dass du da warst. War sehr, sehr interessant.
Meine E-Mail-Adresse hast du. Ich werde dir dann, sobald die Webseite ein Stückchen weiter ist, weil im Moment ist sie gerade so ganz am Anfangen. Ich werde dann auch die Webseite noch geben. Und habe ich dir meine Telefonnummer gegeben? Ich glaube schon.
Genau, also da sprechen wir jetzt am besten gleich nochmal drüber, genau. Jetzt
Genau,
sagen wir
also falls,
erstmal,
ja.
und du sagst mir, was du alles reinhaben willst in die
Ja,
Shownotes.
genau. Also das Einfachste ist im Moment einfach an die E-Mail-Adresse schreiben, falls jemand noch Fragen hat zu irgendeinem Thema, auch falls der eine oder andere vielleicht merkt, okay, jetzt habe ich das zwar erkannt, aber ich komme damit alleine nicht zurecht. Wenn das was ganz Kleines ist, was ich in ein paar Minuten machen kann, dann braucht man dafür auch nichts zahlen. Wenn es was Größeres ist, kann ja sein, dann machen wir halt einfach ein Coaching, machen wir was aus und da kann ich auf jeden Fall weiterhelfen.
Ja, schön. Okay,
Ja,
vielen Dank.
prima.
Genau, dann bis zum nächsten Treffen in München, gell?
Ja, bis zum nächsten Treffen und weiterhin alles Gute mit deinem Kanal, finde ich super, mit deinem Podcast.
Danke dir.
Hat mich auch sehr gefreut, dass ich hier zu Gast sein durfte.
Ja, danke. Danke, dass du da warst. Tschüss.
Tschüss.
Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste. Konsultieren Sie bei Fragen oder Beschwerden immer Ihren behandelnden Arzt.